ich glaube, ich wollte immer Vater sein, weil es war nicht ein Moment, wo ich denke mir, wie komme ich klar mit dem? Ich war komplett zufrieden. Ganz ehrlich, wenn ich unrealistisch wäre, hätte ich gern 40. Ja, okay, Kinder sind toll, aber natürlich ist das nicht möglich. Ich will immer besser werden, aber wenn es nicht mehr besser geht, bin ich trotzdem stolz darauf. Mhm. Und in der Vergangenheit wäre das nicht so gewesen. Ich hätte gedacht, ja, das reicht nicht, ich muss noch mehr schaffen. Lillys Vater zu sein, ist das beste Ding in meinem ganzen Leben. Obwohl es auch zu einer gewissen Zeit auch mit sehr viel Schmerzen verbunden war. So großartig finde ich Vaterschaft.
Papa Mia, reine Männersache.
Die nächste Folge in Staffel 4 von Papa Mia, willkommen mit einem Gast, auf den ich mich schon ganz besonders gefreut habe, weil er mich einerseits schon seit einigen Jahren auch in meinem Leben beruflich begleitet. 2010 sind wir das erste Mal gemeinsam auf der Bühne gestanden und seither hat sich bei uns beiden einiges getan. Beruflich, in der Beziehung, aber und vor allem in der Familie. Ich spreche gleich mit Musiker, Singer, Songwriter und Sportler James Cottrell bei mir daheim im Podcastbüro. Mini-Studio über eine Vater-Tochter-Beziehung, die auch eine Trennung durch den Atlantik aushalten muss, über eine Work-Life-Balance oder soll ich es Challenge sagen, als Musiker, der ja dann oft am Abend unterwegs ist und dann eben nicht daheim, und über seine Vorbereitungen auf Kind Nummer 2, das Anfang 2024 kommen wird. Ich mag die Folge schon jetzt, wenn das bei euch auch so ist. Ich freue mich extrem über Bewertungen, das hilft auch dem Podcast zur Verbreitung, also unterstützt mich, dann hören noch mehr Leute zu und das würde mich besonders freuen. James Cottrell bei mir, schönen guten Morgen oder Vormittag eigentlich. Nehmen das gerade auf und ich habe auch schon in der Einleitung angesprochen, wir haben uns kennengelernt auf der Bühne, du als Musiker, ich als Moderator. Und du weißt ganz genau, wann das war.
6. August 2010.
Wahnsinn.
Aus einem ganz besonderen Grund. Das war die VÖ von meiner zweiten Single, So Nice. Und damals war ich natürlich extrem gut gelaunt wegen dem Erfolg von Unbreakable, aber war auch sehr nervös, weil habe ich das nachmachen können, war die Frage. Also ja, der Abend bleibt auf jeden Fall in Erinnerung.
Ich habe hier, ich zeige es dir ganz kurz.
Du hast die Fotos gefunden?
Ja.
Wow.
Ich habe die Fotos gefunden. Sie sind nämlich online noch. Also man kann das auch eingeben, James Cottrell, Chelsea 2010. Und ja, das war noch ein jüngerer James.
Das ist ein Blast from the past.
Ja,
wenige Falten.
Ja, hier, schau.
Mehr Energie. Schau, wow, was war ein... Oh, wie stehen die Haare?
Also ich finde es großartig. Ich werde euch den Link auch in die Shownotes hineinposten, damit man das sieht. Damals ich noch bei einem anderen Sender, du noch deutlich jünger und ohne Bart auch noch.
Baby. Ja. Ich war wirklich ein Baby zu der Zeit.
Baby James. Und danach haben wir uns getroffen, einmal und auch mit meiner Frau, gemeinsam bei Sting mit Orchester in Graz am Schwarzelsee.
Ja,
und da muss ich sagen, das habe ich wahnsinnig geschätzt, weil wir sind da halt unterwegs gewesen, haben uns gerade ein Bier geholt und auf einmal höre ich, hey Bernhard.
Ja.
Und das ist auch nicht selbstverständlich, weil du hast sofort gewusst, stimmt, den kenne ich von Arabella damals. Ja, ja. Und das ist schon ist eine Gabe, die Menschen haben, dass sie sich Gesichter und Namen merken, oder?
Ja,
kannst du das? Bist du da so jemand, der das kann?
In der Regel schon, ja. Es ist einfach, weil ich das schätze, was ich tue. Und jede Person, die ich kennengelernt habe über die Musik, ist einfach ein Kompliment und eine Ehre, ganz ehrlich gesagt.
Finde ich sehr schön, schätze ich sehr und freue mich umso mehr, dass du auch heute da bist. Du bist jetzt da, weil du Promotour machst für deinen Weihnachtssong.
Ja, yeah, Christmas Glow.
Wollen wir anspielen?
Gern.
Ja, warte mal, dann lass ich es laufen. Wann hast du den aufgenommen?
Heuer im Sommer bei 35 Grad.
Wie ist denn das, einen Weihnachtssong? Setzt du dir da eine Weihnachtsmütze auf und machst dann...
Nein, also irgendwie die Melodie ist eingefallen, als ich eigentlich im Park mit Lilly spielen war. Und ich habe gesagt, Lilly, wir müssen abbrechen, sofort nach Hause fahren. Normalerweise singe ich Ideen in mein Handy ein und dann erarbeite sie dann später, wenn ich zu Hause bin. Aber in dem Fall, ich habe mein Handy nicht dabei gehabt, ich wollte wirklich den Fokus auf das Spiel mit Lilly haben. Und dann die Idee ist eingefallen, Lilly, ab nach Hause, jetzt. Und sie war so, Papa, ich spiele aber noch. Und du warst so, ja, aber bitte. Und zum Glück bin ich streng geblieben und es hat sich gelohnt. Und dann, ich habe mich zum Klavier hingesetzt zu Hause, ich habe sofort gewusst, das ist ein Klaviersong. Die erste Zeile ist gekommen, I've heard that it's Christmas. Ich war so, okay, gut, Weihnachtssong auf einmal. Und das Ganze ist innerhalb von 3 Stunden entstanden. Und Lilly kommt dann runter und sagt, Papa, wieso singst du über Weihnachten? Es ist jetzt richtig heiß draußen. Ich war so, ja, aber die Idee ist richtig. Gefällt dir der Song? Ich habe gesagt, ja, ist schön, aber ich will es erst später bei der Kälte hören. Ich war so, okay, cool. Aber ja, so ist es entstanden.
I've heard that it's Christmas, the best time of year to share with your loved ones and those you hold dear. What about Christmas for all on their own, those without shelter when they're lost and alone?
Ja, und so geht's weiter. Also ganz schön intim. Und ja, aber das bei 35 Grad war schon anders.
Aber wir sind jetzt, auch wenn ich wahnsinnig gerne würde, mit dir nur über die Musik zu sprechen, du hast schon angesprochen, Lilly, für alle, die es nicht wissen, Lilly ist deine Tochter. Die wird jetzt im Ende Dezember 6.
Sieben
schon?
Die Zeit vergeht.
Wahnsinn.
Ja, wie wild es war.
Sie wird 7, okay, das geht, Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und sie wohnt in L.A.
Genau.
Oder beschreib mal ganz kurz, damit sich alle auskennen, die Situation im Moment.
Ihr Dreieck. Also Lilly ist fast 7. Ihre Mutter ist ursprünglich geboren in Stuttgart, aber in St. Pölten erzogen worden. Also meine Tochter ist halbe Österreicherin, vom Blut her sozusagen, aber mit Reisepass ist sie so, sehr international, also amerikanisch, britisch, österreichisch. Und sie lebt auch in diesem Dreieck. Also sie besucht die Schule in L.A. und dann verbringt die Ferien bei mir. Und es ist natürlich sehr kompliziert, weil wir reden hier nicht von 15 Kilometer nach Klosterneuburg oder so, wir reden von 7000 pro Richtung. Und irgendwie haben wir jetzt die coolste Patchwork-Familie überhaupt geschafft, was wirklich sehr zu schätzen ist. Die Mama und ich haben beide immer ausnahmslos Lilly in erster Linie gehalten. Natürlich gab es schwierige Zeiten, aber es war uns von Anfang an klar, Lilly ist am wichtigsten und höchster Respekt, dass wir es geschafft haben, ganz ehrlich gesagt. Es ist nicht ohne.
Das ist auch nicht selbstverständlich. Du bist jetzt der Mutter von Iris?
Genau.
Seit 5 Jahren getrennt, glaube ich.
Die Zeit vergeht. Ja, 2018.
5 Jahre, das geht schon. 5 Jahre ist es eigentlich. Und sagst, sie ist dann im Sommer immer bei dir?
Mhm, ja.
Wenn du hier in Wien bist oder wenn's oder
genau,
je nachdem.
Oder in England. Und, also Lilly liebt es, weil sie fühlt sich wie eine kleine Weltenbummlerin und genießt es eigentlich total. Also sie liebt Wien. Ich glaube, aus 2 Gründen. Erstens, die haben die besten öffentlichen Spielplätze. Und zweitens, ihr Schlafzimmer ist in Wien am größten. Also
okay.
Ich glaube, es liegt nur daran. Du weißt, wie Kinder
kann, sind. Und natürlich genießt sie auch die Zeit mit dem Papa. Wobei, da muss ich schon fragen, jetzt bist du Musiker. Du hast mir auch vorhin erzählt, du kommst, du hast gestern am Abend geprobt, du warst heute in der Früh schon laufen.
Yeah.
Das sind halt Sachen, die stelle ich mir mit der Tochter hier sehr schwer vor. Ich kenne es von mir, ich arbeite halt sehr früh.
Ja.
Ich bin in der Früh dann nicht da, wenn ich Morningshow habe. Ja?
Genau, genau.
Wie geht das mit Konzerten, mit Proben, wenn die Lilly bei dir ist?
Zum Glück habe ich Unterstützung von meiner Frau, die ich enorm schätze. Also die Jessie ist absolut großartig. Lilly und sie haben eine tolle Beziehung. Genauso wie Lilly mit Jeremiah, ihr Stiefvater in L.A. hat. Das ist wirklich wichtig und sehr zum Schätzen. Aber irgendwie kommen wir klar. Also ich bin schon einmal um einen Baum in 100 Meter Kreis 100 Mal gelaufen, damit ich 10 km schaffe, aber die ganze Zeit sie nicht einmal 10 Meter von mir entfernt war. Also es ist absolut absurd, aber sie spielt ruhig mit ihren so Spielzeugen und ich sehe sie die ganze Zeit. Und daher, es gibt immer einen Weg.
Ich erinnere mich an das, was ich gemacht habe. Ich hatte CrossFit, ein CrossFit-Studio, wo in dem Studio drinnen mit so Absperrbändern ein kleiner Bereich abgesteckt war, wo die Kinder eigentlich durchgehend gegessen haben. Und währenddessen konntest du trainieren und hast immer quasi auf die Kinder
großartig
geschaut.
Großartig. Aber ich finde, es soll immer mehr Gelegenheiten geben.
Ja.
Vor allem für Väter, aber für die Elternschaft allgemein.
Aber das war ein Mitgrund, warum ich diesen Podcast gemacht habe, weil ich, wie du schon sagst, für Väter, es gibt für Mütter ein deutlich größeres Angebot.
Ja.
Ich hätte gern, dass es für Väter mindestens genauso groß ist.
Ja, es wird besser, das merkt man schon, vor allem in den letzten 2 Jahren, aber da geht noch was.
Okay, und jetzt, aber das heißt, du könntest ja rein theoretisch, wenn du sagst, du läufst 100 Mal um den Baum, um auf 10 Kilometer zu kommen und siehst deine Tochter, du könntest ja dann quasi auch sie zum Einschlafen proben, während du Gitarre spielst.
Ja,
oder?
Also sie ist oft im Proberaum dabei gewesen, aber natürlich mit Hörschutz und so, weil Schlagzeug ist schon viel zu intensiv für die kleinen Ohren. Aber sie spielt dann auf die Bongos oder Ukulele. Zum Glück ganz schön leise, weil sie ist doch noch nicht so.
Sie ist noch nicht, okay, gut. Ja.
Ja, aber sie kennt sich schon aus mit den Grundtönen und so.
Aber wie ist das, wenn man sozusagen einen Profimusiker als Papa hat zum Einschlafen? Kriegt sie dann da, ist sie die Erste, wo du neue Songs ausprobierst?
Ich freue mich, dass sie ein Fan von mir ist. Das ist nicht selbstverständlich, weil ich bin davon ausgegangen, sie wird meine Musik hassen. Sagt, Papa, warum machst du so viel Lärm? Ich will lesen, ich will spielen, ich will zeichnen. Aber sie spielt sehr, sehr gerne mit. Und das ist fantastisch. Also zum Einschlafen, das ist immer Vorlesen.
Also ist nicht singen?
Nein, niemals vorm Schlafen gehen. Sonst sind wir beide munter, top motiviert. Okay. Nein, auch okay. Bei Lullabies und so.
Ah, okay, na gut. Na, ist in Ordnung. Aber du hast schon ganz kurz angesprochen, damals diese Trennung sowohl von der Iris, als auch zu wissen dann, da ist ein ganzer Atlantik zwischen dir und deiner Tochter.
Und auch der ganze Kontinent Amerika.
Es
ist nicht, als ob es New York
ist. Ja, genau,
ist auch die andere Seite davon. Ja.
Wie war die Situation damals für dich, dass du gesagt hast, okay, ich kann es nur von mir sagen, wenn ich jetzt mal 2 Tage wegen einem Seminar nicht zu Hause bin, das ist schon lang, um von meinen Kindern getrennt zu sein.
Yeah.
Aber das ist ja noch gar nichts.
Ja, also ich habe eine ganz wichtige Frage an mich selber stellen müssen. Du kennst mich seit 14 Jahren. Du weißt, ich bin extrem positiv eingestellt, immer top gelaunt, auch bei schlechten Situationen. Es ist sekundär, ja. Ich bin immer positiv und optimistisch und ich schaue immer vorwärts in die Zukunft, ich mache Pläne. Und nach der Trennung, ich war extrem deprimiert, also aufgrund der Trennung und auch aufgrund der Teilung von unserer Tochter. Und ich habe mein Lachen verloren, komplett verloren. Ich habe nichts machen wollen, alles abgesagt. Und dann habe ich die Frage gestellt, wie kann ich den besten Papa sein für Lilly? Und wenn ich dort gewesen wäre, ganz ehrlich, ich glaube, es wäre noch viel schlechter ausgegangen, weil ich mich verloren hätte. Und da, ich war am Wege.
Aber das heißt, du hast dich da jetzt tatsächlich eigentlich zurückgestellt und hast gesagt, okay, es geht jetzt um sie.
Ja.
Es geht darum, dass sie glücklich ist, weil nur, wenn sie glücklich ist, kann ich glücklich sein.
Absolut, goldrichtig. Perfekt beschrieben.
Aber trotzdem stelle ich es mir extrem hart vor. Genau diese Erkenntnis, oder? Wenn du schon sagst, du hast da auch ein bisschen deinen Humor nicht, aber vielleicht die Leichtigkeit verloren. Kann man das so sagen?
Ja, absolut, goldrichtig, ja. Und ohne FaceTime hätte ich das nicht schaffen können, weil das hat mehr oder weniger alles gerettet und ermöglicht, weil wir reden 3-4 Mal pro Woche, manchmal für 2 Stunden spielen und manchmal nur 2 Minuten, je nach Lust und Laune. Immer von ihrer Seite entschieden. Aber das ist wirklich toll. Und sie kennt es auch nicht anders. Also die Trennung war, als sie noch 1,5 war. Also sie kennt es nur so. Und ich finde es jetzt wirklich schön. Sie freut sich natürlich jetzt auf Weihnachten, dass sie, also dieses Jahr verbringen wir das in Großbritannien. Und dann hat sie Geburtstag 4 Tage später, ich dann 3 Tage darauf am 1. Jänner. Also es ist wirklich voller Grund zum Feiern und ja.
Und das feiert ihr, also kommt dann nur Lilly oder habt ihr dann die ganze Patchwork-Familie zusammen in England?
Da kommt nur die Lilly, weil Lilly ist schon große Schwester. Also die Iris hat jetzt ein 2-jähriges Mädchen namens Leni. Sie ist auch irrsinnig süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf FaceTime, sie kämpft immer ums Handy mit Lilly, das ist wirklich schön. Und natürlich bekommt Lilly jetzt ein zweites Geschwisterchen. Also die ganze Patrick-Familie zusammen zu haben, das ist doch noch zu kompliziert, da dann auch die Verwandtschaft von den Stiefeltern auch in Frage kommt, vor allem zu den wichtigsten Feiertagen. Ja.
Aber das war dann sicherlich auch eine gewisse Ausmachungssache, dass Lilly heuer zu Weihnachten bei dir sein darf, oder?
Genau, Weihnachten wechseln wir. Weihnachten ist einfach viel zu wichtig, um nur für mich zu sein, ja, das verstehe ich. Aber immer dann zu Ostern und Sommer, das ist immer bei mir ausnahmslos.
Und aber ich sehe, das ist Abmachungssache, das ist nicht so easy wahrscheinlich. Oder?
Naja, also jetzt schon, jetzt sind wir füreinander immer flexibel. Okay. Also wenn die Iris mit Jeremiah und Leni in Österreich sind, dann natürlich teilen wir die Zeit. Zeit ist die einzige Währung, die zählt. Mhm. Und die nützen wir richtig aus, glaube ich.
Aber denken wir ganz kurz zurück an die Zeit vor der Geburt von Lilly.
Wow,
ist schon lang her.
Ich wollte gerade sagen, ich kann das kaum vorstellen, jetzt nicht Vater zu sein. Ja.
Aber kannst du dich erinnern, wie dieser Moment war, als du dann wirklich auch selber zu dir gesagt hast, so, ich bin jetzt Papa oder ich bin jetzt Vater oder ich bin jetzt Dad?
Ja, also ich habe 2-3 wenn ich vier große Momente, wo ich gedacht habe, okay, jetzt werde ich Papa oder ich bin jetzt Papa. Natürlich die Sekunde, wo sie auf die Welt gekommen ist und ich sehe meine Tochter zum allerersten Mal. Das kann man einfach nicht in Worten beschreiben. Das ist einfach so schön. Und da war man einfach so, okay, jetzt habe ich Verantwortung. Aber ich war nur fröhlich aufgeregt, nicht gestresst oder, wie schaffe ich das, ein guter Vater zu sein? Da habe ich keine Sorgen gemacht. Als ich gewusst habe, dass ich Vater werde, ich war nur irgendwie im Herzen extrem, ein warmes Gefühl war das. Also, ich wollte immer Vater sein, weil es war nicht ein Moment, wo ich denke mir, wie komme ich klar mit dem? Ich war komplett zufrieden. Ruhe war im Herzen vielleicht zum ersten Mal im ganzen Leben. Also ich bin sehr energetisch, immer so, wow, aber ich bin beruhigt durch die Vaterschaft.
Ich habe das einmal so beschrieben, so ich habe mich zum ersten Mal erwachsen gefühlt.
Ja, ja, und man muss ein bisschen reifer sein und verantwortlicher sein sowieso, aber ja, es ist einfach schön. Und das zweite Mal jetzt, das war irgendwie noch schöner, weil ich wurde, also mir wurde es gesagt zum Vatertag. Weil es war okay. Nur Zufall, dass Jess zwei Tage vorher darauf gekommen ist, dass sie schwanger ist. Und also dieses Geschenk ist das Beste überhaupt zum Vatertag. Also bitte nur einmal.
Ja. Aber, das heißt, jetzt ist Schluss dann mit zwei, oder wie?
Noch. Ja. Gut, also ganz ehrlich, wenn ich unrealistisch wäre, hätte ich gern 40. Ja? Okay, Kinder sind toll, aber natürlich ist das nicht möglich. Ja.
Okay, du hast in einem Podcast vor zwei Jahren mittlerweile bei der Barbara Fleißner, einer lieben Radio-X-Radio-Kollegin von mir, mit dem Namen Perspektivenwechsel, übrigens kann ich den durchaus empfehlen, sich den anzuhören, gesagt, dass damals dich auch die Geburt deiner Tochter davon befreit hat, dass du ein Ja-Sager warst, dass du zu allem Ja gesagt hast.
Ja, ja.
Beschreib das mal kurz.
Ja, also vorhinein, also jede Gelegenheit ausgenutzt, aber nicht überlegt, einfach gemacht, gemacht, gemacht. Und erst im Nachhinein darauf gekommen bin, dass eigentlich die Hälfte hätte ich nicht machen sollen, hat entweder geschadet oder nichts gebracht oder war eine Zeitverschwendung. Und ich habe dann beschlossen, eigentlich das Wort Nein ist nicht verletzend. Es ist eigentlich respektvoll. Ich biete jetzt nur das an, wo ich alles geben werde, wo ich wirklich dabei bin, wo ich das unterstütze und wirklich dafür bin. Ja. Also überlegte Entscheidungen und daher produktiver und qualitativer geworden. Als Mensch und beruflich auch. Es ist alles viel positiver geworden. Also Nein ist nicht unbedingt negativ.
Umso mehr bin ich froh, dass du Ja gesagt hast, in den Podcast zu kommen, weil auch das ist nicht selbstverständlich.
Ja, aber du hast am Anfang gesagt, wir können gerne über die Musik für eine Stunde reden, aber auch ich freue mich, dass wir über andere Sachen sprechen. Es ist genauso, wie es Klavierspielen anders ist als die Gitarre. Jetzt reden wir über die andere Seite des Lebens. Das finde ich enorm großartig.
Und das ist so ein wichtiger Teil deines Lebens, ja?
Der wichtigste.
Was du auch gesagt hast in diesem Interview, das ich wirklich spannend finde, ist, dass du das Gefühl hast, du bist stolz auf dich selbst.
Ja.
Wieso stolz auf dich?
Das habe ich auch letztens, ich habe letztens darüber gesprochen, wegen dem Laufen jetzt, weil ich meinen Platz beim London Marathon verdient habe. Ja, nicht einfach also beim Los gewonnen habe. Ich habe es wirklich verdient durch meine Leistung, worauf ich sehr stolz bin. Aber in der Vergangenheit, ja, ich war auf der Bühne mit Justin Bieber und Take That, Bryan Adams, was auch immer. Ja, also riesige Erfolge. Aber ich habe nie gesagt, wow, James, schau, was du geschafft hast. Es war immer, okay, what's next? Was kommt jetzt? Und ich war nie zufrieden und ich habe nie gesagt, hey, well done. Ja? Und dann, nachdem Lilly gekommen ist, dachte ich mir, okay, langsam muss ich auf mich selber stolz sein. Weil wie kann ich ihr sagen, sie ist genug als Person und das, was sie schafft, zählt, wenn ich selber mit sehr großem Erfolg niemals Danke an mich selber sagen kann. Also es ist wirklich wichtig. Und jetzt bin ich vielleicht ein bisschen übertrieben in die andere Richtung und bin stolz aufs Aufstehen. Aber ja, ich lebe den Moment auch viel mehr und sehe den Moment, für was es ist. ob positiv oder negativ.
Das ist eine sehr, sehr schöne Einstellung, eigentlich sowas, sich selbst auch einmal das zu genügen, oder? Dass
ja,
man sagt, das passt schon
aber
so.
Aber das dauert. Ja? Das kann man nicht mit 20 Jahren schaffen. Ich habe es nicht mit 20 schaffen können. Auch mit 30 nicht. Vielleicht erst mit 35.
Es ist so ein Gefühl, dass du ansprichst, auch in einem Interview, wo du gesagt hast, alles, was deine Tochter macht, ist großartig. Ja. Das ist, ich finde das so spannend. Das ist etwas, was Menschen, die keine Kinder haben, oft gar nicht nachvollziehen können. Ja? Weil objektiv gesehen ist eine Zeichnung, die meine Tochter macht, ich meine, die Große kann jetzt wirklich schon gut zeichnen, die ist bald 9,
ja.
Aber die Kleine ist 2.
Ja.
Das ist noch nicht so künstlerisch wertvoll. Also, ja.
Ja, es alles schaut braun aus, weil genau, jede Farbe verwendet wurde.
Richtig, genau. Aber ey, du kriegst das, du siehst das und ey, ist das nicht super? Und dann hängst du es auf.
Ja, aber was, ey, aber wir dürfen stolz drauf, Sie haben das gelernt. Vor 2 Wochen war es noch schlechter.
Ja, nein.
Künstlerisch gesehen, ja. Aber immerhin, diese Entwicklung, der Weg, ja, das ist Teil davon. Man kann nicht sofort Gustav Klimt nachmachen. Ne?
Und es ist wahnsinnig schön zu sehen, eben wie Kinder ihre Welt entdecken, wie sie was dazulernen und wie eben jeden Tag mehr geht.
Und ich glaube, wenn wir die Welt durch ihre Augen sehen, es ist nicht eine Erinnerung an unsere eigene Kindheit. Es ist schon eine ganz neue Perspektive, da die Welt sich verändert hat natürlich, aber auch es ist eine Erfrischung, finde ich. Mhm. Also es ist wahnsinnig schön.
Ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Zeit, wo ich dann auch mitbekommen habe und im Nachhinein erschließt sich das mir auch, dass glaube ich, die Zeit nach der Trennung, wo das dann, ich glaube, für dich auch, und du sprichst auch sehr offen darüber, eine sehr schwierige Zeit war, mit Depressionen, mit suizidalen Gedanken.
Ja.
Inwieweit du dich dann da rausgeholt hast, selbst?
Ja, also wenn ich zurückdenke, ich werde gewisse Teile nie vergessen. Also ich habe es auch mir schwer getan, zu äußern, dass es mir nicht gut geht. Ich bin in mir selber geblieben und immer tiefer gegangen. Und es war wirklich eine schwierige Zeit. Und dann habe ich beschlossen, wenn ich nicht darüber rede, habe ich keine Chance, aus dieser Höhle zu kommen. Ja. Und dann habe ich eine Therapeutin besucht und ein paar Sachen gelernt. Sie hat mich bewaffnet mit ein paar Tools, um das Ganze irgendwie zu vernichten und aus meinem Sein irgendwie zu entfernen. Und es war extrem schwierig. Ich glaube, ich habe die Frage jetzt nicht unbedingt beantwortet.
Doch, aber wir gehen dahin. Und ich finde das auch ganz wichtig, weil diese Geschichte mit also Depressionen zum Beispiel sind ja eine ganz, ganz klassische Männergeschichte.
Mhm. Stimmt, ja.
Sehr, sehr stark, viel verstärkter, als es bei Frauen zum Beispiel auch der Fall ist. Was meiner Meinung nach ein bisschen damit zu tun hat, dass dieser Druck von der Gesellschaft, du musst ein Vater sein, du musst versorgen können und so weiter.
Wir dürfen nicht weinen, wir dürfen nicht zeigen, dass es uns schlecht geht.
Ganz groß ist.
Wir trinken nur ein Bier.
Ja, genau, richtig. Und das macht es aber eigentlich nicht besser, sondern schlechter, weil dann kommt das Kopfweh am nächsten Tag dazu.
Genau.
nein, das stimmt ja.
Also aber nicht nur.
Also kommen andere Sachen auch noch. Ja. Und dann ist es wichtig, dass man dieses Umdenken hat, was du auch gehabt hast, mit Hilfe, das ist gut so, also mache ich ganz genauso, nicht anders. Aber es gibt andere Mittel und ich glaube, dass das, ohne jetzt das dir unterstellen zu wollen, auch der Sport mitspielt.
Ja, definitiv. Also Disziplin. Ja, also ich bin eher Morgenläufer, weil ich eine gewisse Routine habe. Aber natürlich, ich bin drogensüchtig, weil mein Blut ist voller Endorphine danach. Und klar bin ich dann positiv gelaunt. Aber auch beim Laufen, nach einer gewissen Zeit, ich war so, warum werde ich nicht schneller? Es geht nicht immer darum. Ich muss es schätzen für das, was es ist. Heute gehe ich ganz schön gemütlich der Donau lang oder was auch immer. Und wow, was könnte schöner sein? Ja? Ich habe meine Gesundheit.
Kurz zur Erklärung, James, ich habe es heute erst in der Früh wieder auf Strava angeschaut. Du warst gestern in Wien einen Halbmarathon laufen, du warst heute in der Früh, wir haben es jetzt 9.27 Uhr, du warst heute schon 10 Kilometer laufen, kurzes Stabi-Training nachher.
Ja, ja.
Also du bist mehr als nur ambitionierter Hobbyläufer, du hast eine Marathon-Bestzeit von 2,47.
Genau.
Das ist noch nicht genug, du willst noch drunter?
Ich will immer besser werden, aber wenn es nicht mehr besser geht, bin ich trotzdem stolz darauf. Mhm. Und in der Vergangenheit wäre das nicht so gewesen. Ich hätte gedacht, ja, das reicht nicht, ich muss noch mehr schaffen. Aber gestern zum Beispiel, ich habe gedacht, okay, es gab leichte Schneeflocken gestern, zum ersten Mal dieses Jahres in Wien. Und ich war so, okay, cool, ich gehe jetzt einfach die Sehenswürdigkeiten noch mal ansehen. Man darf nicht vergessen, wie schön diese Stadt ist. Ja, und ich bin absichtlich durch den ersten, es war 6 in der Früh, es gab keinen Verkehr, das ist super. Also um den Ring zu laufen ohne Verkehr, ich glaube, es gibt keinen Platz auf Erde so schön. Natürlich um 8.30 Uhr, es gibt keinen schlechteren Platz.
Ja, okay.
Aber man muss die Gelegenheit finden. Ja.
Aber du sagst auch schon, dass der Sport eben diese Endorphine verursacht.
Ja. Yeah.
Und es raten dir auch alle Menschen, die in irgendeiner Weise damit zu tun haben, mit deinen Depressionen da vielleicht auch als Therapeut umzugehen, mach Sport, mach Bewegung, das ist wichtig.
Ja, aber ich mache schon Sport, ja. Also das bringt dann nichts Neues
ja. zu der Situation. Und war das auch schon immer davor so? Also war das Laufen schon immer oder hat das sich schon auch ein bisschen, hast du das genutzt als therapeutisches Mittel vielleicht für dich?
Vielleicht unbewusst. Also ich war schon sehr aktiv mit Sport, als ich begonnen habe, die Therapeutin zu besuchen. Aber ich glaube, ich habe schon gewusst, das könnte helfen. Also nach der Trennung habe ich beschlossen, ich will meinen ersten Marathon laufen. Und das war dann Los Angeles damals. Auch noch immer mit besten Erinnerungen aus allen fünf, die ich gelaufen bin. Und auch die schlechteste Zeit. Also es liegt nicht immer an der Leistung, sondern das, was man einfach schafft.
Geht Sport auch schon mit der Lilly, jetzt abgesehen davon, dass du um den Baum rennst? Kannst du da irgendwas machen? Also ich erinnere mich, ich war ein paar Mal, nicht oft, weil es dann irgendwie doch nicht so gut gegangen ist, aber sie fährt Rad, ich laufe.
Genau, genau. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine Laufbahn in unserem Dorf. Sie fährt mit dem Rad und dann ist sie von der Straße entfernt und ihre Geschwindigkeit am Fahrrad ist so ungefähr richtig mit meinem Laufen. Aber sie will auch immer gegen mich sprinten dann zum Schluss. Und ich war nie so schnell wie sie. Kein okay. einzelnes Mal.
Aha. Gut. Aber das heißt, das ist auch, finde ich, ganz wichtig, dass man den eigenen Kindern auch schon dieses Bewegung ist gut, Bewegung tut ja. gut, Bewegung ist wichtig, ja. mitgibt. Also ich mache das auch. Also meine Töchter bekommen beide mit, dass wir als Eltern sehr gern Sport machen. Mhm. Und wenn ich jetzt, weiß nicht, mit den Schuhen ziehen rausgeht, sagt die Kleine, Papa, laufen.
Ja.
Ja, also das heißt, schön. Sie kriegt das schon mit, ja, ja, so in die Richtung. Und ich bin mir sicher, sie wird dann auch irgendwann einmal diese Liebe oder zumindest ja. als selbstverständlich sehen, ja. dass Sport zum Leben dazugehört. Ja. Das ist ganz wichtig.
Worauf ich sehr stolz bin, ist, ich habe im Leben vielleicht zweimal Tennis gespielt und nie vor Lilly. Die Mama auch nicht. Sie war Eiskunstprinzessin.
Ja. Ja,
also wirklich sehr begabt. Und die Lilly hat beschlossen, sie will Tennis spielen. Also eigene Entscheidung mit 5 Jahren und sie spielt dreimal die Woche.
Cool.
Und dass sie, weil sie hat gesehen, okay, Mama und Papa und auch die Stiefeltern, wir sind alle aktiv, sie machen alle ihre Sachen, ich mache ein bisschen mit, aber ich will auch meinen Weg gehen und ich bin stolz auf ihre unabhängige Entscheidung in dem Fall. Also, okay, kann man Tennis spielen? Ja, okay, gut. Sie ist sowieso jetzt wirklich besser als ich, weil ich keine Ahnung von dem habe. Also das ist wirklich cool.
Nächstes sportliches Ziel, Marathon unter 2,40 hast du mir erzählt?
Ja, ich habe noch immer Angst, dass wenn ich diese Nummer höre, das ja. ist schon mächtig, weil es gibt nicht so viel Zeit mehr zu gewinnen. Also von 5 Stunden auf 4 Stunden zu kommen, ist natürlich viel leichter als 4 auf 3. Und mittlerweile, ja.
7 Minuten aufholen ist dann schon viel.
Ja, aber schaffe ich, hoffe ich. Ja. Und wenn nicht, ich genieße den Moment. Also vom Buckingham Palace fertig zu laufen, das ist schon leibend.
Das glaube ich. Du sagst, das Schwierigste, und das sagen viele andere Langstreckenläufer auch, ist Kilometer 35.
Ja, stimmt. Das immer sehr, sehr schmerzhaft.
Würdest du sagen, bist du in deinem Leben schon bei Kilometer 35?
Nein. Sehr, sehr gute Frage. Also das mag ich wirklich sehr. Nein, ich fühle mich, obwohl es sehr unrealistisch ist, bei Kilometer 10. Noch extrem frisch, sehr viel vor. Der Körper ist auch topfit. Also ich fühle mich jünger als vor 10 Jahren und frischer und besser gelaunt. Mehr bereit fürs Leben und für den Alltag in jedem Sinne. Also die Verantwortung als Mensch, als Vater, Kilometer 10. Also
Kilometer
wirklich
10.
ganz frisch noch.
Und du weißt ja nicht einmal noch, du weißt nicht einmal noch, wie viel du laufen wirst, ne? Weil von dem, es kann ja auch sein, yeah. dass es kein Marathon, sondern ein Ultramarathon wird. Und von dem her.
Ja, also ja, diese Ultra-Distanzen, Lukas Plöchel, ein guter Freund von mir, er ist 100 Kilometer oft gelaufen oder 200 sogar. Und da denke ich mir, nein, niemals. Man darf natürlich niemals nie sagen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Marathon ist schon weit genug, aber solange ich kann, ich genieße das und das ist auch meine Einstellung fürs ganze Leben. Solange ich kann, ich genieße es.
Das London ist im April. Ja. Jetzt haben wir das nächste große Ziel, die Geburt deiner...
Ja, kommt Ende Februar, ja. Zweite Tochter. Und ich freue mich irrsinnig. Also die Bereitungen laufen hervorragend. Also Babyzimmer ist ausgemalt und haben angefangen, ihre Kleider jetzt in den Schrank zu bringen. Und wunderschöne Zeit.
Was machst du denn jetzt anders, als du es vor der Lilly gemacht hast?
Letztes Mal habe ich alles Mögliche eingekauft. Also alles Mögliche. Also die Werbungen für Babysachen, die haben so gut funktioniert bei mir. Oh ja, das brauche ich. Und ich brauche natürlich das Teuerste. Und ich habe ganz ehrlich einen Haufen verschwendet. Und dieses Mal denke ich mir, das war alles unnötig. Mhm. Nicht alles, aber 90% auf jeden Fall. Und ich weiß, was wirklich wichtig ist und gebraucht wird. Natürlich kommen immer Kommentare von anderen Eltern. Ja, aber dieses Kind wird anders sein. Die Lilly war brav und ruhig. Vielleicht ist dieses Kind laut und schläft nie und braucht doch das. Und das ist wohl richtig. Ich nehme nichts als selbstverständlich. Aber ich bin viel entspannter dieses Mal. Ich glaube, die Erfahrung hat mich vorbereitet schon. Und auch wenn ich nur zum Teil der Zeit Lilly sehe, freue ich mich genauso sehr. Also Lillys Vater zu sein, ist das beste Ding in meinem ganzen Leben. Obwohl es auch zu einer gewissen Zeit auch mit sehr viel Schmerzen verbunden war. So großartig finde ich Vaterschaft. Dieses Mal freue ich mich nur, okay, Tochter wird jetzt jeden Tag bei mir sein und so weiter und so fort. Und ja, also die Freude ist größer und trotzdem bin ich nicht aufgeregt oder nervös, einfach selbstbewusst.
Ich finde das ganz spannend, weil du hast dann mit deinen beiden Mädels einen ähnlichen Abstand, wie auch meine beiden Mädchen haben. Also wie gesagt, die große bald 9, die kleine 2,5, also das so
ist,
ungefähr.
Ist fast identisch.
Und das ist super. Ich kann dir sagen, erstens einmal, ich war nicht nur voller Vorfreude, sondern ich war auch schon, jetzt kommt das wieder, also kann ich das noch, weiß ich noch, wie das geht. Es ist so. Es ist wieder da.
Freunde von mir haben vor 8 Monaten Zwillinge gehabt und ich habe das eine Baby getragen. Ich war so, wow, wiegt gar nichts.
Ja.
Das habe ich vergessen.
Ja, stimmt.
Wie schwer sie werden, beziehungsweise wie leicht sie waren.
Ja, das stimmt schon. Aber es ist wahnsinnig schön, es kommt dann wieder zurück und das Tolle ist, was du auch schon angesprochen hast, nicht nervös. Es ist so, und beim ersten Kind hast du wahnsinnige Angst davor, dass du da was kaputt machst, dass du irgendwas nicht kannst, dass da vielleicht, und beim zweiten Kind bist du viel entspannter, weil du weißt, erstens einmal, diese Kinder sind auch quasi so gebaut, dass sie Eltern aushalten, die sich nicht auskennen.
Ja,
also
absolut.
Die sind schon
absolut
robust, ja,
das
passt schon so.
Viel robuster, als man denkt.
Ja, absolut. Und du hast, das darfst du nicht vergessen, bei diesem Abstand hast du auch quasi eine kleine Assistentin mit der Lilly.
Yeah.
Und ich sage es immer so, bei Kind Nummer 1 konntest du niemals alleine aufs Klo gehen. Jetzt schon.
Das
stimmt.
Man hat immer das Baby mitnehmen.
Richtig,
müssen.
Und jetzt hast du zumindest die große Tochter.
Ja.
Die sagt, pass ganz kurz auf. Ich bin eine Minute weg. Ich komme gleich wieder.
Genau, ohne Riesenangst zu haben oder irgendwas. Ja.
Großer Vorteil. Das macht schon richtig gut.
Ja. Ich freue mich darauf. Ich habe nicht daran gedacht, aber es stimmt.
Und trotzdem ist es einfach, das ist das Schöne zu sehen, auch wenn du mit dem Kind gleich umgehst, wie mit der ersten. Es ist ein 100% anderer Mensch.
Ja.
Ganz anders.
Ja. Also ich sage immer, also Lilly, sie ist ein Drittel James, ein Drittel Iris und ein Drittel sich selbst.
Ja.
Also nicht 50-50. Also na, und das Teil, das von ihr kommt, das ist das Interessanteste.
Absolut. Und es wird so spannend und du wirst auch sehen, wie die miteinander umgehen. Und ich kann mich noch erinnern, wie mein Bruder gekommen ist, der Kleinere, der auch 6 Jahre jünger ist. Und am Anfang habe ich mich total gefreut und dann irgendwann habe ich gedacht, Moment. Jetzt bin ich nicht mehr da.
Yeah.
Also, das war auch schwierig, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Aber spannend, cool. Und wenn sich die beiden dann aneinander kuscheln und wenn sie spielen und dann denkst du dir, okay.
Na, ich freue mich auf diesen Moment.
War alles wert. Also, aber 1 und 1 ist nicht 2, sondern 1 und 1 ist so 3 circa.
Ja,
8, 9, wie auch immer.
Ja, exponentiell auf jeden Fall.
Sowohl von der Anstrengung als auch von der Freude.
Mhm.
Weil das ist mir ganz wichtig. Also der Podcast dient auch dazu, dass ich Werbung mache fürs Papa-Sein, fürs Erwachsenen-Eltern-Sein. Weil es gibt so viele Freunde, die immer sagen, hey, du pass nur auf, du wirst nie wieder schlafen, du wirst nicht mehr fortgehen, du wirst nicht mehr Musik machen können, weil jetzt sind nur noch die Kinder da. Das ist ein Blödsinn.
Das ist absolut Blödsinn. Also eigentlich lebe ich mein bestes Leben, seitdem ich Vater bin. Die Musik ist besser, erfolgreicher. Ich bin, gar nicht.
Gut.
Das stimmt gar nicht.
Hören Sie sich das an, was James sagt, das
und
ist völlig richtig.
Alles, was dann doch fehlt, brauchst du eh nicht und hast du nie gebraucht. Also ich brauche kein 8. Bier um 3 in der Früh. Ja, zum Geburtstag vielleicht oder was auch immer, ab und zu. Aber es kommen trotzdem die Gelegenheiten, sowas zu machen, wenn das wirklich so wichtig ist. Und es ist nicht, okay, alles hat sich verändert und jetzt bist du nur für die Kinder da. Erstens willst du das so haben, aber zweitens, das, was beiseite fällt, fällt automatisch weg, ob Vaterschaft oder nicht. Es gehört nicht zum Erwachsenenleben dann nach einer gewissen Zeit, finde ich.
Prioritäten werden neu geschrieben.
Und besser, ja.
Und du sagst auch, die Musik wird besser, natürlich für dich als Lebensgrundlage besonders wichtig. Gibt es Songs über die Lily?
Also ich habe einen Song namens Here For You geschrieben.
Ja.
Also Standing Like A Soldier, I'll Hold You, I'm Here For You.
Ja. Und hast du auch schon Gedanken
fürs Tochter 2? Ja, der Weihnachtssong, Christmas Glow, ist für sie.
Der ist für sie?
Im Voraus, weil der Song geht darum, ich will damit Einsamkeit bekämpfen. Ja? Weil ja, mir geht es fantastisch gerade, aber es geht nicht allen so. Und es ist eine Erinnerung, das zu schätzen, was wir haben. Und auch wenn wir Einsamkeit bekämpfen können, sollen wir es auch machen. Weil es ist nicht immer, also Geld spenden ist natürlich sehr, sehr wichtig. Geld wird auf jeden Fall gebraucht. Aber manchmal einfach zuzuhören, das hilft eigentlich mehr.
Gesehen werden,
anerkannt werden.
Ja. Ja,
das ist wahrscheinlich wichtiger. Also ich halte es für wichtiger, auf jeden Fall. Und ich will im Voraus meiner zweiten Tochter sagen, ich werde immer für dich da sein. Mhm. Und einsam wirst du nie, solange ich atmen kann.
Wie geht's dir, wenn du selbst einen Song schreibst und spielst, der für deine Töchter sind? Ich frage dich aus dem Grund, weil ich selbst bei mir drauf gekommen bin, als ich im Bett gelegen bin mit meiner ersten Tochter damals und ihr einen Song, also ich habe ihr einfach nur ein Kinderschlaflied vorgesungen. Mhm. Und das hat mich so berührt, dass ich weinen musste im Bett, während ich gesungen habe. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Aber das hat zum Beispiel das Papawerden mit mir gemacht, dass ich plötzlich mit allem, was Familie zu tun hat, also plötzlich konnte ich da viel besser Gefühle zeigen. Das war so plötzlich da.
Ja.
Spürst du sowas? Hat das Papasein mit dir auch etwas gemacht, das deine Emotionen angeht, oder konntest du das immer schon?
Ich glaube, ich bin immer so eingestellt gewesen, aber es ist trotzdem verstärkt worden, weil wir haben einen Spruch auf Englisch, du hast dein Herz auf der Hand, weil es ist ganz offen gezeigt. So war ich immer, also seitdem ich klein war. Also man weiß, wenn es mir gut und schlecht geht, auch als fremde Person von der anderen Straßenseite ist das zu erkennen bei mir. Und nicht unreif gedacht, aber das hat sich verstärkt, aber kontrolliert.
Mhm.
Also ja, und diese Emotionen zeigen, also und auch Emotionen ablesen von anderen, ich finde, das ist stärker geworden. Also andere Leute und ihre Gefühle zu erkennen.
Ja. Würdest du dich selbst als guten Papa bezeichnen?
Yes. Aber ich will immer besser sein. Ich will immer mich verbessern und ausbessern. Ja, weil Lilly weiß, dass sie geliebt ist, trotz der Mega-Distanz zwischen Mama und Papa. Und dass sie das weiß, bestätigt, dass ich meine Rolle als Vater erfüllt habe. Es gibt natürlich viel, viel mehr, aber solange man sich geliebt fühlt, hat man schon gewonnen, glaube ich.
Also das heißt, in Wirklichkeit ist die Aufgabe eines guten Vaters, weil zu sagen, ich bin ein guter Vater, heißt ja auch, ich weiß, was ein guter Vater ist.
Ja.
Und das ist ja auch nicht so einfach zu erklären. Aber du sagst, solange Liebe da ist, Verantwortung und füreinander da sein, auch wenn es jetzt gar nicht räumlich ist.
Genau, es hat nichts mit also Verwöhnung zu tun oder einfach nie böse und streng zu sein und immer einfach alles ist leicht und alles ist okay. Nein, also es muss schon Rahmen und Parameter gesetzt werden, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja, dass man sich sicher fühlt zu Hause. Sie hat den Platz, wo sie sich selber sein kann. Wenn man das schafft, dass sie sich selber nicht unterdrückt. Gut, stolz. Mhm.
Hast du das auch so mitbekommen, wie du ein Kind warst?
Ja, meine Situation war völlig anders. Also ich kenne meinen gebürtigen Vater nicht. Aber ich habe immer von Anfang an gewusst, ich bin sicher zu Hause, ich bin geliebt. Es ist auch in der Pubertät, wo man natürlich mit Mama streitet als Bub. ich habe mit ihr streiten können, weil wir beide sicher waren. Ja, ich bin natürlich erst im Nachhinein drauf gekommen. Zu der Zeit war sie die schlechteste Hexe überhaupt. Mhm. Aber that was my mistake, mein Fehler. Es hat nichts mit der Mama zu tun.
Woher hast du dann dein Papa-Bild? Woher, wenn du sagst, du hast da eigentlich kein Vorbild gehabt?
Ich habe den besten Stiefvater überhaupt. Ich sage mir immer selber, ich bin von einem Ford auf einen Ferrari gegangen. Durch Glück. Ganz ehrlich, oder durch gute Auswahl meiner Mutter, ich weiß nicht. Und meine Vorbilder waren die erfolgreichsten im Sport und was auch immer. Und also das waren Michael Schumacher und Alex Ferguson. Ja? Also ganz erfolgreich.
Wollte gerade sagen, du hast die Latte sehr hoch gesetzt.
Ja, vielleicht war das auch ein Grund, warum ich eine Zeit lang nie zufrieden war mit mir selbst, weil im Vergleich zu Alex Ferguson habe ich doch nichts geschafft und zu Schumacher natürlich auch nicht, aber ja, man muss die Perspektive dann doch anders haben. Und, ja.
Wenn du selbst zurückreisen könntest in die Zeit, bevor deine Tochter geboren wurde und mit dir selbst reden könntest, so quasi Back to the Future, was würdest du dem James von damals sagen als Ratschlag?
Alles wird gut, egal was jetzt kommt. Also reagier nicht auf die Hürden, die vor dir stehen. Oder wenn du reagierst, dann positiv. Auch wenn du stolperst. Fuß voran. Keep going. Keep going. Alles wird gut.
Das ist eine Gelassenheit und ich finde das wahnsinnig spannend, weil die Frage stelle ich eigentlich in jedem Podcast, jedem Vater, mit dem ich spreche. Ja. Und alle sagen ähnliche Dinge. Mhm. Und ich finde das wahnsinnig schön zu sehen, dass eigentlich bei allen Vätern die Gelassenheit durch Kinder zunimmt.
Ja.
Es sagen doch alle immer, Kinder sind so stressig. Hey, schau dir diese Väter an.
Ja.
Jeder von denen ist nach der Geburt des Kindes oder der Kinder viel ausgeglichener.
Ja. Ja,
jeder kann besser Gefühle zeigen.
Ja.
Jeder ist stressresistenter.
Yes.
Du glaubst vorher, dass Stress irgendwie in der Arbeit, vergiss das. Ja, mach mal 17 Dinge gleichzeitig, während das Kind
weint. Wir werden verstärkt und ausgebessert von unseren Kindern.
Ja. Und das ist schon eine Sache, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Nein, eigentlich. Diese absolut. Skills, die man dazulernt.
Gold, richtig.
Hast du dich schon mal so richtig zum Affen gemacht für deine Tochter? Also irgendwie richtig irgendwas angestellt? Ich sagte zum Beispiel, kennst du, wenn sie bald 7 wird, kennst du wahrscheinlich Ladybug oder Miraculous, The Adventures?
Yeah,
kennst du.
Yeah.
Und da gibt es Cat Noir, das ist eine Figur.
Yeah.
Und ich habe mir das Kostüm gekauft. Und habe mich, du siehst, ich bin blond, ja, das geht sich aus.
Oh.
Ich habe mich als Cat Noir verkleidet und habe sie als Cat Noir verkleidet von der Schule abgeholt. Sie war nicht glücklich, aber für mich war es großartig. Ja. Aber hast du irgendwie so richtig mal etwas gemacht und sagst, das hätte ich jetzt, vor meinem Kind nie gemacht?
Jetzt habe ich Angst, weil das ist noch nicht passiert. Das heißt, dass es bald kommt, weil das kommt für uns alle irgendwann. Noch nicht. Leider, sonst hätte ich wirklich eine coole Geschichte, aber ich komme zurück.
Mach das und erzähl sie mir dann, wenn du sie hast.
Ja.
Und eine Frage habe ich noch, du hast es schon gesagt, Papa sein ist das Großartigste auf der Welt. Wieso?
Man kann lieber zum ersten Mal richtig verstehen, also grenzenlose Liebe, erst erkennen durch Vater sein. Nicht nur, okay, das Kind zu lieben, sondern dich selber. Und alle Seiten von der Liebe werden verstanden und hoffentlich erlebt. In meinem Fall ja, was schön ist. Und dadurch wird man jeden Tag ein bisschen besser. Und ja, das ist der Grund, warum es das Beste ist.
Das sind sehr schöne Schlussworte. Ich danke dir vielmals, James, für den Besuch.
Danke. Also die Freude war ganz meinerseits, wirklich. Danke.
Und das war's auch schon mit den Papa Mia Folgen für 2023. Unglaublich, wie geschwind das vergangen ist. Falls ihr es noch vor Weihnachten hört, wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest mit eurer ganzen Familie. Und nicht vergessen, nicht jeder, der in der Familie ist, ist ein Freund. Aber jeder Freund ist auch Familie. Also so in diesem Sinne wird es in jedem Fall ein Familienfest. Falls ihr es vor dem Jahreswechsel hört, wünsche ich euch ein großes, erfolgreiches, wunderbares Jahr 2024. Falls das alles schon längst vorbei ist, wenn ihr das hört, auch wurscht. Möge es ein großartiges Leben sein, das ihr im Moment führt. Mit eurer Familie, mit Papa Mia, und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, lasst eine Bewertung da oder schickt den Podcast weiter an jemand, der ihn vielleicht hören möchte, hören sollte oder dem das Spaß machen könnte, Familie aus Sicht der Papas zu besprechen. Bis zum nächsten Mal.